Startklar für Hydrohelden, der Hydraulik-Podcast mit Lars Benk und Andreas Klöß.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Hydrohelden-Podcast-Folge. Mein Name ist Andreas Klöß und bei mir ist wieder der Lars Benk. Hallo Lars.
Hallo Andreas.
Ja, heute sind wir bei Folge 20 angelangt und sprechen über ein Thema, das oft unterschätzt wird, nämlich über zu hohe Temperaturen im Hydrauliksystem. Lars, was denkst du darüber?
Ja, das ist ein sehr wichtiges und interessantes Thema. Ich glaube, wir schauen uns heute mal so typische Ursachen an, die Auswirkungen auf Öl und Komponenten und geben vielleicht auch mal ein paar Tipps, wie man da was rausfinden kann und was man gegebenenfalls tun kann, um das Ganze abzustellen.
Genau, also, dann legen wir doch direkt los, würde ich sagen. Was versteht man denn eigentlich unter zu hoher Temperatur im Hydrauliksystem?
Ja, ich würde jetzt mal sagen, wenn man sich die Finger am Schlauch oder am Ventil verbrennt, dann sollte man mal anfangen zu messen, ne? Nein, Spaß beiseite.
Das ist wahrscheinlich schon zu
spät. genau. Spaß beiseite. Also hängt natürlich immer vom System ab, hängt auch davon ab, in was von der Applikation man drin ist. Aber es gibt ja gegebene Grenzwerte. Und ich würde jetzt mal behaupten, dass der wichtigste Grenzwert die Öltemperatur an sich ist. Also sag mal, die Ölhersteller, die geben ja meistens dann, Temperaturbereiche an, in denen man gut mitarbeiten kann. Und ich würde jetzt mal behaupten, dass die so zwischen 60, 70 Grad dann mal irgendwo in ihren Grenzwert kommt. Und wenn es dann drüber hinausgeht, dann wird es wahrscheinlich irgendwann mal unangenehm.
Ja, denke ich auch. Dann wird's schwierig, ne?
Ich gehe mal davon aus, dass die Anlagen- und Maschinenhersteller aber auch typische Temperaturen, Betriebstemperaturen angeben. Und wie gesagt, das merkt man ja normalerweise, als wenn es irgendwann mal anfängt zu muffeln und zu riechen und man sich tatsächlich die Finger an der Rohrleitung verbrennt oder sowas, dann sollte man eigentlich schon davor geprüft haben, wie heiß es ist. Gibt's ja aber normalerweise auch Temperaturanzeigen.
In der Regel sollte man das einsetzen, das stimmt.
Genau. Was sind denn die häufigsten Ursachen dafür, dass es in einem Hydrauliksystem zu heiß wird? Kommt es eher durch falsche Auslegung oder kann da auch nach einer guten Auslegung noch was im Betrieb passieren?
Ja, kann auch passieren, aber in der Regel ist es ein Auslegungsproblem. Also zum Beispiel, wenn du einen geschlossenen Kreis hast, dann ist oft oder kann es halt passieren, dass der Öltank zu klein dimensioniert ist, dass kein richtiges Kühlsystem eingesetzt wird oder dass du einfach einen zu hohen Volumenstrom an irgendwelchen Drosselstellen hast, an Blenden hast oder dass du ein DBV eingebaut hast, das ständig gegen Druck läuft, das heißt, du hast ständig da eine Druckabschneidung von dem DBV, das heißt eine Drosselstelle dort. Aber natürlich kann es auch sein, dass dann irgendein Filter zu ist und oder zu hohe Reibung im System ist bei irgendwelchen Verbrauchern, dass die Toleranzen zu eng sind. Also da gibt's eigentlich ganz, ganz viele Ursachen und es ist da immer wichtig, auch zu gucken, wo kommt es denn eigentlich her, ne? Diese Wärmeentwicklung.
Ich glaube, man darf vor allem auch nicht vergessen, wenn man so ein Aggregat auswählt, es gibt ja auch diese Kompaktaggregate, die man sich da selber zusammenstellen kann, online bei manchen Anbietern, dass man einfach auch bedenkt, wie oft geht das Aggregat an, wie oft habe ich da tatsächlich einen Abnehmer dranhängen, was für Schaltzyklen, Schaltzeiten habe ich, ist es eine Industrieanwendung, die 24/7 läuft, ist es eine mobile Anwendung und so weiter und so fort. Also ich glaube, das darf man schon nicht unterschätzen.
Nee, also auf jeden Fall, das muss man wirklich alles genau betrachten. Kommen wir mal zu deinem Spezialthema. Was passiert denn eigentlich mit so einem Hydrauliköl, wenn es dauerhaft zu hohen Temperaturen ausgesetzt ist?
Ja, im Großen und Ganzen kann man das ganz einfach beantworten, es geht kaputt. Also die drei größten Feinde für ein Hydrauliköl sind Wasser, Luft und Temperatur und das dann auch noch in Kombination, das setzt dann sozusagen den Teufelskreis erstmal voll in Gange und man kann jetzt ganz pauschal sagen, ich kriege natürlich ein Problem mit der Viskosität, weil je wärmer, desto dünner wird das Ganze. Der Schmierfilm könnte einfach abreißen oder wird teilweise unterbrochen. Wir haben Ölalterung, wir haben Schlammbildung, wir haben Varnischbildung Und diese Effekte sorgen dafür, dass dieser Temperaturanstieg dann relativ schnell auch sich noch erhöht. Also wenn wir eh schon eine zu hohe Temperatur haben und das Öl anfängt sich zu zersetzen, dann geht es ganz schnell, dass es noch wärmer wird, weil du hast eine Verlackung, du hast eine Verklemmung, du hast Schmutz im System, du hast, sag ich mal, Warnisch, du hast Partikelerhöhung etc. und Co. Also das wird immer noch schlimmer. Das ist wie so eine kleine Teufelsspirale. Die Additive zersetzen sich, dieses Luftabscheidevermögen wird schlechter und so weiter und so fort. Also nach wie vor bin ich der Meinung, dass Öl in der Hydraulik, also ohne Öl geht ja sowieso nichts, das wissen wir ja, ne? Aber wenn man da nicht aufpasst, Öl ist die wichtigste Komponente in der ganzen Anlage. Und wenn man da nichts überprüft und kontrolliert und misst, jetzt wie gesagt die Temperatur zum Beispiel, dann geht es relativ schnell, dass du auch wirklich Materialschäden danach hast.
Kannst du das im Nachhinein dann nachweisen im Öl, wenn da eine zu hohe Öltemperatur geherrscht hat?
Ja, das kann man eigentlich. Also sagen wir mal, man kann natürlich zum einen mal Partikelzählung machen. Die wird normalerweise dann massiv ansteigen, aber es führt dann nichts dran vorbei, dass man eine Ölprobe ins Labor schickt. Und da gibt es dann im Prinzip deutliche Hinweise auf Additivabbau. Es gibt deutliche Hinweise beim MPC-Test. Das heißt, je höher der Wert beim MPC-Test, desto höher sind dann auch die Ablagerungsprodukte im Öl selber. Und irgendwann nach Additivabbau und Co. zersetzt sich dann tatsächlich auch das Grundöl. Also das kann man schon im Nachgang nachweisen über die Ölprobe. Man sieht es dann aber auch an den entsprechenden Komponenten.
Okay.
Andreas, neben dem Öl, sag mal, leidet ja nicht nur das Öl drunter. Was für Komponenten werden da denn noch in Mitleidenschaft gezogen?
Also in erster Linie sind es natürlich die Dichtungen. Wenn du normale Dichtungen, also Standarddichtungen hast, die zersetzen sich dann. Das heißt, die fangen an, also die backen wie so ein Kuchen. Ja? Die sind dann nicht mehr rund, wenn es ein O-Ring ist, sondern die werden dann eckig und verbrennen dann richtig. Die werden ganz hart und spröde. Dadurch kann es natürlich zu Undichtigkeiten kommen. Wenn man Vitondichtungen einsetzt, dann ist es in der Regel besser, weil die temperaturstabiler sind. Da gibt es dann andere Dinge, die man beachten muss. Was natürlich auch eine Rolle spielt, ist, wenn du zu hohe Temperaturen hast, wie du vorhin gesagt hast, Viskosität geht runter. Das heißt, das Öl wird quasi wie Wasser, Schmierfilm reißt ab. Das heißt, du hast dann im System keinen Schmierfilm mehr. Das heißt, du hast Metall auf Metall, was dann reibt, ohne das Öl dazwischen. Das heißt, du hast dann extrem hohen Verschleiß. Wir hatten jetzt gerade einen Fall bei einem Kunden, da ist dann wirklich so eine Messingsteuerscheibe, hat sich komplett zerlegt aufgrund von dem ganzen Thema. Natürlich kannst du auch bei Schläuchen Materialermüdung feststellen. Also da gibt es verschiedene Dinge. Was wir auch schon gesehen haben, ist wirklich auch an Komponenten, dass die blau angelaufen sind. Also wenn es extrem heiß wird, dann laufen die blau an und das erkennst du dann eigentlich auch schon relativ deutlich, dass da irgendwas im System nicht stimmt. Wie erkennt man denn im Alltag, ob ein System zu heiß wird? Gibt es da irgendwelche Warnzeichen oder typischen Symptome?
Ja, ich würde jetzt mal sagen, die Warnzeichen sind ja normalerweise als Messstelle eingebaut. Also ich habe normalerweise bei jedem Ölschau, also bei den meisten Ölschaugläsern oder Ölstandsgläsern, wenn man das so sagen kann, gibt es eine Temperaturanzeige mit bei. Es gibt digitale Temperaturanzeigen, je nach Anlagenauslegung gibt es die dann auch gekoppelt mit der SPS, also sage ich mal die aufwendigen Anlagenapplikationen, die haben dann auch eine Temperaturüberwachung drin. Und ansonsten merkt man es tatsächlich und riecht es auch. Also wenn das Gesamtsystem extrem warm wird, habe ich natürlich in dem Bereich des Aggregats eine deutliche Erwärmung. Die spürt man auch schon. Ne? So ist nicht, da muss man nur nicht mal die Komponenten anfassen. Und man hat meistens dann auch eine ungewöhnliche Geräuschentwicklung. Also irgendwas fängt ja an lauter zu werden. Ne? Ob das dann die Geräusche sind, die durch den Volumenstrom verursacht werden, die durchs Ventil pfeifen. Ne? Da habe ich irgendwo einen Ventilklemmer, den hört man tatsächlich dann, wenn die Umgebungsgeräusche nicht so laut sind. Oder ich hör die Pumpe schon irgendwie dann kommen. Wenn die dann anfängt zu jodeln und zu quietschen und zu schreien, dann ist es dann meistens schon zu spät. Aber es ist tatsächlich nicht so einfach. Also je nachdem, wie die Umgebungsverhältnisse sind. Wir hatten jetzt zum Beispiel tatsächlich auf der Messe diese Woche in Hamburg auf unserem Demonstrator Wir haben auch schon die ganze Zeit gesagt, was riecht denn hier so komisch? Irgendwie hat sich so, das war so ein richtiger, wie so ein Bremsenabriebgeruch, wie so eine S-Bahn hat das Ding gerochen. Ne?
Okay.
Da habe ich gesagt, ich weiß auch nicht. Da ist es immer wärmer geworden, so im Bereich der Beine, weil wir ja den ganzen Tag vor dem Ding standen, vor unserem Demonstrator. Und da haben wir tatsächlich auf dem Ölschauglas mal geschaut und hatten dann schon 60 Grad auf der Uhr. Ist natürlich so ein Demonstrator, der hat natürlich die ganze Zeit Feuer frei und Zylinder ein, aus, ein, aus, ein, aus, durch einen relativ kleinen Tank. Ne? Also das Ding wurde schon gut warm. Und das Doofe an der Stelle ist ja, du kannst ja nicht einfach abschalten und warten, bis es abkühlt. Du musst ja weitermachen. Ne? Und da haben wir halt den Druck runtergenommen und den Volumenstrom ein bisschen, die Drehzahl dann ein bisschen erhöht, dass wir schnelleren Durchsatz haben und so. Also wir haben es sowohl gerochen als auch von der Wärmeentwicklung gespürt. Es ist nichts kaputt gegangen, hoffen wir zumindest. Aber man normalerweise merkt man sowas schon. Würde ich jetzt einfach mal behaupten.
Ja, und vor allem, wenn du ja im Tank schon 60 Grad hast, das heißt ja, du hast in den Komponenten unter Umständen eine wesentlich höhere Temperatur. Ne?
Also an diesem einen besagten Ventil, wenn du da die Hand so 5 Zentimeter über den Ventilblock oder über den Magneten gehalten hast, da hast du deutlich gemerkt, dass du, sag mal, in der Nähe eines drehenden Dönerspießes stehst.
Ich wollte gerade sagen, hättest du in der Mittagspause eure Spiegeleier draufpacken können.
Ja, ich bin mal gespannt, was dabei rauskommt, weil wir haben eine Vermutung, weil wir haben natürlich zum einen wahnsinnige Geräuschentwicklung gehabt und zum anderen haben wir die Vermutung, dass der drucklose Umlauf nicht richtig funktioniert hat. Also es hat sich so angehört, wie wenn dieses Druckbegrenzungsventil, das an der Stelle arbeiten sollte, oder das 2-2-Wege-Ventil war es, glaube ich, eher, ein 2-2-Wege-Ventil nicht ganz aufzieht. Also da hast du gemerkt, irgendwie kommt das Öl da an der Stelle nicht ganz richtig rüber und immer wenn du in drucklosen Umlauf gegangen bist, ist es eigentlich noch wärmer geworden, wie wenn du die Anlage normal betrieben hast. Also hat irgendwas von der Verschaltung nicht gepasst. Irgendwas hat nicht gepasst.
Also war dann diese Drosselstelle dann, ne, mit diesem, wenn das Ventil nicht ganz geöffnet hat oder nicht ganz geöffnet hat.
Genau, das war im Prinzip
dann,
die Heizung in der Druck ganzen gelaufen, Geschichte.
Dann war es die Heizung, ja. Genau.
Und aufgrund der Lautstärke, sage ich mal, wir wollen ja nicht so laut sein mit unserem Demonstrator, haben natürlich auch kein Kühler oder sonst irgendwas verbaut und auch platztechnisch war da nicht mehr allzu viel drin. Mhm. Das heißt, sag mal, auch so eine kleine Anwendung, womit relativ wenig Volumenstrom und Druck gefahren wird, ist schon auch temperaturgefährdet an der Stelle, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Welche Rolle spielt denn die Viskosität? Kann die Temperatur die Funktion des Systems direkt beeinflussen? Gerade jetzt in deinen, sagen wir, Hydromotoren, wenn ich da so dran denke?
Ja, definitiv. Also das ist so, dass ja die Hydraulikmotoren sind ja oft auch sehr eng gefertigt. Das heißt, da ist relativ wenig Spiel im Planetensatz zum Beispiel, einfach um einen hohen Wirkungsgrad zu erreichen. Und wenn du natürlich hohe Temperaturen hast, hohe Öltemperaturen und die Viskosität nimmt ab, dann reißt halt einfach der Schmierfilm ab. Ja? Und dann kann es halt passieren, dass die Gerodersätze fressen. Das heißt, du hast extrem hohen Verschleiß und irgendwann sind die Dinger dann halt einfach hinüber. Mhm. Und die Viskosität, die nimmt ja auch sehr, sehr stark ab bei höheren Temperaturen. Ne? Die nimmt sogar, ich glaube, exponentiell sogar ab. Das heißt, du hast dann wirklich eigentlich keine Schmierfunktion mehr. Und das Problem ist halt, wenn das halt passiert, kann die Anlage halt relativ schnell zu großen Schäden oder die Komponenten können große Beschädigungen dann einfach erleiden.
Klar, logisch.
Das ist halt dann
auch wieder klassischer Teufelskreis. Ne? Deine Komponente wird warm, dein Öl wird warm, der Verschleiß geht hoch, das Öl wird dreckiger. Also das wird ja nicht besser mit der Zeit. Ne?
Ja, du versuchst ja halt mit engen Toleranzen möglichst eine hohe Effizienz oder eine hohe Effektivität, hohen Wirkungsgrad zu erreichen. Ne? Und wenn du natürlich so eine, engen Toleranzen hast, dann hast du halt auch höhere Reibung, hast höhere Temperaturerzeugung. Und das ist dann, wie du sagst, ein Teufelkreislauf, ne? Weil dann nimmt die Viskosität halt ab mit der Zeit. Und ja, wenn man halt keine ausreichende Kühlung hat oder irgendwas nicht so funktioniert, wie es soll, dann kann es halt relativ schnell zu Schäden kommen. Mhm. Wie ist es, wenn man das falsche Öl wählt? Kann das auch ein Temperaturproblem verursachen? Und wenn ja,
das ist ein super spannendes Thema, weil, sag ich mal, das Öl, an das Öl werden an sich ja schon sehr große Anforderungen gestellt. Ich meine, jetzt, wir reden ja nur von zu hoher Temperatur, aber jetzt denkt man vielleicht mal an eine mobile Maschine, die im Winter irgendwo hier zum Einsatz kommt. Das heißt, du solltest eigentlich relative gute Eigenschaften haben im Bereich des Kaltstarts. Also wenn die Maschine läuft, dann sollte das Öl ja trotzdem schmieren. Und du solltest aber nach oben hin auch noch eine relativ gute Temperaturbeständigkeit haben. Also man muss da schon schauen, welchen Typ Öl man für welche Applikation einsetzt. Und ich würde jetzt mal grundsätzlich behaupten, dass das auch sehr länderspezifisch ist. Also ich denke, dass du Süditalien unten ein anderes Öl einsetzt wie oben in Finnland. Per se schon mal, ne, in Mobilmaschinen zum Beispiel. Und wie gesagt, Industrieanwendung genau das Gleiche. Also die Frage ist einfach, wie lange läuft die Anlage, wie lange läuft die unter Volllast? Und da muss man sich schon auch mit den Ölherstellern entsprechend zusammentun und mit denen sprechen, ob es ein Einbereichsöl, ein Mehrbereichsöl, ob es ein synthetisches ist, ob es ein Mineralöl ist und so weiter und so fort. Also da muss man schon aufpassen, dass man dann schon bei der Ölauswahl dort nicht den ersten groben Fehler macht, weil das, sagen wir, ist ja schnell getan, dass man sagt, ja, das Öl haben wir schon immer im Einsatz, das nehmen wir jetzt auch bei der Anwendung und dann nach einem halben Jahr später stehst du da.
Das heißt also auch, die Umgebungstemperatur spielt dann bei der Ölauswahl eine große Rolle, ne?
Ja, natürlich, die spielt natürlich voll mit rein, ne? Das heißt, wenn deine Anlage warm wird und die Umgebungstemperatur im Sommer noch viel höher ist wie sonst, dann wird das Ding natürlich noch wärmer. Das ist teilweise schon ein bisschen kritisch. Wir hatten mal vor langer, langer Zeit einen Maschinentest bei einem Kunden, war tatsächlich im Sommer, war eine große mobile Anlage. Sehr große mobile Anlage und wir mussten da über einen halben Tag lang, das war morgens ab 8 bis mittags um 12 und danach dann wieder muss man das ganze Ding auf Herz und Nieren testen und dafür war die Gesamtanlage bei Volllast gar nicht ausgelegt, ne? Und irgendwann hat die Maschine dann abgeschalten. Okay. Gesagt, Mist, jetzt ist irgendwas kaputt gegangen, jetzt stimmt irgendwas nicht und dann haben wir tatsächlich auf der Anzeige 140 Grad gehabt.
Ach, du.
Da war dann wirklich Feierabend. Also, dass uns nicht eine Dichtung um die Ohren geflogen ist oder sonst was. Aber wir haben immer relativ kurze Hübe gemacht unter Volllast. Ne? Das heißt, du hattest gar keinen großen Ölaustausch. Dann ist es mittags logischerweise auch noch wärmer geworden zum Mittag hin. Die Sonne hat volle Lotte auf den Tank geschienen. Also, du konntest da nichts mehr anfassen nachher. Ne? Und das, wie gesagt, da war eine Verhausung drumherum. Wir haben die Verhausung aufgemacht. Du dachtest da, du stehst in der Freiluftsauna. Also, ja, das war an der Stelle nicht so lustig. Aber war nicht so schlimm. Der Kunde hatte eh mitgerechnet. Ne? Das war sozusagen der Max-Test. Und selbst unter Bedingungen, wo der Ölhersteller hat, glaube ich, bis 90 Grad freigegeben und wir waren bei 50 Grad drüber. Also, da war alles kaputt nachher.
Da war alles hinüber.
Da brauchst du jetzt auch nicht unbedingt mehr anfangen mit einer Nebenstromfilteranlage. Das Öl ist definitiv tot.
Nee, die verbrennt ihr dann auch noch mit.
Die verbrennt ihr dann auch noch mit, genau. Ja, Andreas, nochmal zurückkommen zu den Dichtungen. Verlieren die Dichtungen an sich bei Hitze dann komplett die Funktion oder was passiert denn da? Ich meine, die backen ja auch irgendwie aus, oder?
Ja, genau. Also wie ich vorhin schon gesagt habe, also die werden dann wirklich spröde und hart und verlieren dann auch im Laufe der Zeit die Dichtfunktion. Also gerade natürlich bei so Wellendichtringen, bei Hydraulikmotoren ist das ein Thema, wo du ja auch ständig diese rotierende Bewegung der Welle hast. Und wenn natürlich da, gerade im vorderen Bereich des Motors ist ja auch entsprechend Lecköl, wenn das halt eine entsprechend hohe Temperatur hat, dann fängt die Dichtung dort relativ schnell an zu verschleißen, wird spröde und dann wird der Motor halt irgendwann undicht. Und das ist halt der Bereich auch des Motors, der auch direkt mit dem Öl in Verbindung kommt. Ähnlich wie bei einem Hydraulikzylinder, da hast du ja auch die Kolbendichtungen. Und wenn die halt zu heiß werden, dann verbrennen die und du hast dann halt auch irgendwo keinen Druck mehr im Zylinder, ne? Weil dann halt die Dichtungen durch sind. Und klar, es ist ein Elastomer, eine Dichtung, ne? Und wenn die halt einfach zu heiß wird, dann verliert die Flexibilität und Druckverlust, Leckagen, das sind eigentlich so die Konsequenzen. Und man kann das aber wirklich auch relativ gut erkennen, wenn man so eine beschädigte Komponente hat. Wie ich vorhin gesagt habe, die Dichtungen haben einfach keine Form mehr oder sind richtig hart und bröseln auch auseinander, ne? Das kann man dann schon irgendwo feststellen.
Jetzt natürlich die alles entscheidende Frage, wo landen denn dann die Brösel bitte von der Dichtung? Diese abgebröselten Dichtungselemente, wo liegen die denn dann?
Die landen dann wieder bei dir in deinen Filtern und die kannst du dann wieder in deine Nebenstromfiltration rausfiltern. Bringt dir nur nichts mehr, weil wenn der Motor undicht ist und dann die Suppe vorne rausläuft, ne, dann
gibt es auch kein Öl mehr zum Filtern.
Hast du irgendwann kein Öl mehr zum Filtern? Was ja, wir haben eine Sauerei auf dem Boden.
Wir haben das jetzt tatsächlich schon in zwei Kundenfällen gehabt, dass sich Dichtungen zersetzt haben. Das war aber tatsächlich, Gott sei Dank, kein Temperaturproblem, sondern das ist nach einer Umölung passiert. Und zwar kam da irgend so ein ganz toller Ölverkäufer, ich sage jetzt keine Namen, ich weiß die auch nicht, und hat umgeölt. Er hat gesagt, du komm, wir haben hier viel geileres Öl wie das, wo du drin hast, wir machen das jetzt da rein und so. Ne? Und dann hat man gesagt, ja, kann man das machen, passt das? Jojo, das passt, alles gut. Ne? Und wie immer hat einer nicht fertig gedacht, die Dichtungen haben sich nicht mit dem Öltyp vertragen und die haben sich dann im Laufe der nächsten 6 Monate zersetzt in ganz feine Bröselchen erst, dann ist die komplette Dichtung ausgefallen und als es dann undicht war und der Kunde es gemerkt hat, waren die komplett im System drin. Und selbst durch die Nebenstromfiltration hat es ein halbes Jahr gedauert, bis wir im Hauptstromfilter keine Brösel mehr gefunden haben von dem Dichtungselement. Also das ist eine ziemlich undankbare Geschichte, wenn sowas passiert. Sag ich mal, Umweltschäden, sage ich mal, wollen wir natürlich vermeiden, aber das Beste, was dir da passieren kann, ist, dass es undicht ist und die Dichtung da bleibt, wo sie ist. Dann kannst du die ausbauen, eine neue reinmachen, Öl auffüllen und trotzdem sollte man dann filtern.
Wenn du wirklich nur so eine kleine Leckage hast und du siehst es halt irgendwo, dann baust du halt die Komponente aus, machst die Dichtung neu oder ersetzt die Komponente und dann ist ja in der Regel wieder gut. Ne? Nur wenn du halt wirklich so einen richtigen Dichtungsschaden hast, dann kann es halt schon eklig werden, das stimmt. Jetzt haben wir die ganze Zeit über Probleme gesprochen, wie kann man die feststellen, was sind die Konsequenzen, aber was kann man denn tun, um solche hohen Temperaturen zu vermeiden?
Ja, also wie gesagt, das Erste ist natürlich, man muss sich ausreichend Gedanken machen über die Applikation. Was will ich da machen, was für Lastspiele habe ich, wie oft am Tag läuft das Ding unter Volllast? Das geht dann dahin über, dass man überlegt, was für eine Tankgröße habe ich? Habe ich vielleicht sogar den Bedarf eines Kühlers? Was für eine Kühlerleistung brauche ich da? Was für eine Filtration brauche ich denn? Wie schaut die Applikation aus? Wie überwache ich die Temperatur? Also nehme ich da einfach nur das Ölschauglas mit so einem kleinen roten Thermometerchen oder blauen Thermometerchen, dass ich da ab und zu mal drauf gucke? Nehme ich eine digitale Anzeige? Das Thema ist natürlich auch das Volumen des Öls vom Ölstand her. Nicht, dass man da, sage ich mal, den Ölstand irgendwann unterschreitet, dann wird es natürlich auch heißer. Und da muss man natürlich auch bei der Auslegung darüber nachdenken, mit was für Drücken ich eigentlich fahren möchte. Also es macht ja relativ wenig Sinn, wenn ich mit einer, sage ich mal, 350 Bar Pumpe Volumenstrom förder ohne Ende, obwohl ich nur im Verbraucher 80 Bar anliegen habe. Das heißt, der Rest geht ja im Prinzip direkt übers DBV weg. Und erzeugt einfach nur Energie. Das ist ja das Einzige, was da passiert. Da könnte man dann zum Beispiel darüber nachdenken, einen Frequenzumrichter zu nehmen, der die Drehzahl der Pumpe runternimmt, wenn Volumenstrom und Druck nicht komplett gebraucht werden. Also ich glaube tatsächlich, dass bei der Konstruktion, bei der Auslegung, dass man da schon relativ viel machen kann. Und dann sollte man aber auch im Betrieb, nachdem man das gute Stück dann in Betrieb genommen hat, sollte man immer wieder regelmäßige Wartungen und Inspektionen durchführen, weil das kann natürlich schon mal dazu kommen, dass ein Druckbegrenzungsventil oder ein 2-2-Wege-Ventil zum Beispiel für einen drucklosen Umlauf, dass das einfach hängt. Genau. Mhm. Das heißt, der drucklose Umlauf ist nicht mehr gegeben, das System wird wärmer. Darauf war es nicht ausgelegt und dann geht der Spaß ja wieder von vorne los. Und natürlich auch ganz großes Thema, regelmäßige Wechsel der Filterelemente. Weil wenn die voll sind, dann geht normalerweise der Volumenstrom am Filterelement vorbei über ein Bypassventil. Auch da wird es warm. Das ist eine Engstelle, die nicht berücksichtigt worden ist, sozusagen bei der Auslegung. Also das eine ist die Auslegung, das andere ist nachher wirklich die regelmäßige Wartung, Instandhaltung und regelmäßige Ölkontrolle.
Und natürlich die Überwachung. Das fand ich eigentlich ganz spannend. Ich hatte da vor ein, zwei Wochen hatte ich auch einen LinkedIn-Post gemacht zu dem Thema Temperaturen. Mhm. Und es hat sich fast schon zu einer Art Werbeveranstaltung entwickelt, weil sämtliche Sensorhersteller geschrieben haben, wir haben hier eine Lösung, wir haben hier eine Lösung, wir haben hier eine Lösung. Ich nenne jetzt keine Namen, aber fand ich interessant, aber worauf ich eigentlich raus will, ich denke, dass das Thema Sensorik, Überwachung von Öltemperaturen und auch Notabschaltung und so weiter natürlich auch helfen kann, um Beschädigungen dann langfristig zu vermeiden.
Also ich würde jetzt mal behaupten, ab einer gewissen Summe in Euro oder Dollar oder sonst irgendwelchen Währungen des Aggregats, also für ein 500-Euro-Aggregat würde ich mir jetzt da keinen Kopf machen, da mache ich Temperaturanzeige analog rein oder so. Ne? Aber sag mal, wenn das Ding dann in die 5-6-stelligen Bereich reingeht, dann würde ich auf jeden Fall eine digitale Temperaturüberwachung einsetzen mit Abschaltfunktion. Und das ist wirklich keine Seltenheit, dass die Dinger abschalten. Ne? Dann, der Kunde guckt dann erst mit großen Augen, ups, was ist denn jetzt los? Aber das ist im Prinzip wirklich das erste Signal, dass du einfach sagst, ich habe eine Temperatur. Wenn die drüber ist, dann geht entweder zum Beispiel ein Ölkühler an, na, oder der läuft schon die ganze Zeit mit, oder dass ich wirklich sage, Temperatur Stufe 2, ich bin komplett drüber über dem, was ich eigentlich haben möchte, Anlage schält ab. Also lieber schalte ich sie ab und habe dann einen Stillstand, bevor ich nachher wirklich einen unerwarteten Crash habe oder einen Defekt an der Pumpe, Ventil oder sonst irgendwas. Also ich wäre definitiv für eine Abschaltung.
Ja, sehe ich auch so.
Jetzt habe ich ja gerade schon gesagt, Ölkühler, der Klassiker, ne? Ja, wird zu warm, machen wir einen Ölkühler rein. Wann sind die sinnvoll und worauf muss man denn bei der Auswahl achten, Andreas? Da hast ja du auch so den einen oder anderen Lieferanten an der Hand, ne?
Ja, also wir arbeiten halt viel ja im Mobilbereich. Im Mobilbereich ist es natürlich im geschlossenen Kreis, also gerade bei Fahrantrieben, meiner Meinung nach unabdingbar, da ein entsprechendes Kühlsystem einzubauen. In der Regel sind es dann Öl-Luftkühle. Das heißt, du hast irgendwo einen Hydraulikmotor, einen Zahnradmotor zum Beispiel, der dann ein Kühlgebläse antreibt. Das ist eigentlich so die klassische Lösung. Wobei man da halt auch gucken muss, wie ist die Auslegung von dem geschlossenen System. In größeren Anlagen, Industrieanlagen, geht man halt auch oft auf Wasserkühler. Das heißt, Öl-Wasserkühler, das Wärmetauscher im Prinzip, macht halt zum Beispiel in der Wüste wahrscheinlich mehr Sinn, wenn man Wasser zur Verfügung hat. Ne? Also Wüste, Wasser ist dann wahrscheinlich auch eher kontraproduktiv.
Ja gut, aber ein Luftölkühler wird auch nicht funktionieren bei Temperaturen um die 50 Grad. Ne? Wird auch schon schwierig.
Oder du musst halt ein riesen Gebläse dorthin stellen. Also da muss man halt einfach gucken, was für eine Kühlmöglichkeit gibt es denn überhaupt? Habe ich Wasser zur Verfügung, kaltes Wasser, um dort entsprechend ein Wasserkühler einzusetzen, oder ist es einfach ein Luftkühler mit entsprechender großer Dimensionierung, der dort eingesetzt werden kann? Das muss man dann im Auslegungsfall einfach entscheiden. Und natürlich ist auch wichtig zu überlegen, wenn ich irgendwo eine Umgebungstemperatur habe, die relativ gering ist, wie zum Beispiel in Finnland, dass ich halt auch ein Thermostat habe, ja, dass ich dann nicht schon den Kühler von Anfang an immer mitlaufen lasse und das Öl nie auf eine vernünftige Temperatur kommt, also 40 Grad zum Beispiel nie erreicht wird, sondern dass du da immer irgendwo bei 0 Grad rumeierst, weil der Kühler immer mitläuft. Also da sollte man dann auch ein Thermostat einsetzen, sodass der Kühler halt erst ab einer gewissen Temperatur dann anspringt. Das sind so die Dinge. Ich bin jetzt auch kein Kühlerexperte, was Auslegung angeht. Also da gibt es ja ganz, ganz viele Kriterien, die dazu beachten sind. Da gibt es Experten, die sind da fit.
Also ich bin immer ein bisschen vorsichtig, wenn ich einen Kühler an der Anlage sehe. Warum? Thema Ölqualität. Was passiert mit einem Kühler, wenn du die ganze Zeit ziemlich, sagen wir, schlechte Ölreinheitsklassen hast und vielleicht sogar schon Varnish hast im System? Der Kühler setzt sich zu. Das heißt, der Kunde sagt, ja, ich habe ja einen Kühler, ist ja kein Problem, das Ding läuft ja. Das Problem ist nur, wenn der Kühler sich zusetzt, dann macht er natürlich nichts mehr. Dann kühlt er erstmal schon mal schlechter. Und das Zweite, was meistens darauf folgt, wenn du sehr hohe MPC-Werte hast, dann kannst du im Prinzip mit der Zahnbürste anfangen, den Kühler zu putzen, weil der kriegt dann irgendwann mal Haarrisse. Und dann wird es ganz spannend, ein wassergekühltes System, dann hast du nicht Wasser im Öl. Also alles aus der Temperaturbildung raus, Varnischbildung, Kühler setzt sich zu, Verlackung am Kühler, Haarriss im Kühler, Wasser im System. Also da ist dann die Suppe komplett. Ne? Das kannst du dann, kannst du aufhören, dann kannst du einfach abschalten und Öl wechseln und reinigen und spülen. Das macht richtig Spaß.
Jetzt haben wir ja vorhin ganz am Anfang schon mal drüber gesprochen, was sind denn so die Probleme, die auftreten können. Was sind denn so die typischen Konstruktions- und Anwendungsfehler, die besonders oft zu hohen Temperaturen führen?
Also was mir jetzt tatsächlich schon häufiger aufgefallen ist, ein großes Thema, Tankgröße. Ja, dass einfach die Tankgröße zu gering gewählt worden ist, dass einfach der Durchsatz im Vergleich zu der Ruhezeit im Tank und auch zum Volumen vom Öl her einfach nicht zusammenpasst. Ne? Zweites Thema, was mir immer wieder auffällt, ist einfach Förderleistung der Pumpe und Druck. Ja, dass ich einfach sage, ich habe da eine Pumpe, die läuft mir bei 1450 Umdrehungen mit dem E-Motor volle Leistung, 24 Stunden am Tag. Ich brauche aber eigentlich nur keine Ahnung, 3 Stunden am Tag Leistung und das auch nur mit 80 Bar statt 250. Ne? Das ist ja wirklich so der Klassiker, den ich da draußen eigentlich sehe. Und das sieht man teilweise auch bei alten Prüfständen, wenn die eingeschaltet werden, die sind noch ungeregelt, ne? Die laufen volle Lotte, da steht teilweise ein 100 kW-Motor hinten dran und der fördert halt, was das Zeug hält. Im besten Fall im drucklosen Umlauf, aber auch in dem Bereich, weiß ich ja selber, es gibt keinen drucklosen Umlauf. Also du hast immer einen gewissen Druckverlust. Und wenn du da nur im Kreis rumförderst, wird die Suppe auch warm. Ne? Und deshalb sage ich immer, man muss mal schon gucken, dass man die Anlage einfach von vornherein richtig konzipiert und bedenkt. Und was man dann auch noch oft sehen, ist halt, dass irgendwelche DB-Ventile mangels Kenntnis halt zugedreht werden, weil man gedacht hat, man will den Druck reduzieren in der Gesamtanlage und jetzt pfeift die ganze Zeit übers DB so viel Leistung schon weg, dass das halt auch extrem warm wird, obwohl man eigentlich nie gedacht hat, dass man das macht. Also es sind so die 3 Klassiker, wo mir jetzt auf Anhieb einfallen.
Okay.
Gibt es bestimmte Branchen oder Maschinen, bei denen die Überhitzung ein besonders häufiges Problem ist? Kannst du das bestätigen oder verneinen?
Also was heißt... Ja, bestätigen, verneinen, wenn die Anlage richtig ausgelegt ist, dann gibt es da eigentlich keine Probleme. Es ist halt das Problem, was wir jetzt aus der Erfahrung sehen, gerade bei Mobilmaschinen, was ich ja vorhin auch gesagt habe, geschlossener Kreis. Man versucht natürlich immer kleiner zu werden von den Tankvolumen. Die Maschinen werden immer kompakter, man hat immer weniger Platz. Ja. Das heißt, du hast dann eine Pumpe mit 150 Litern pro Minute und hast aber dann nur noch einen 50-Liter-Tank. Ne? Das ist dann so das Problem und das ist natürlich von der Auslegung dann schon eine Herausforderung. Ne? Es kann funktionieren, aber dann musst du halt wirklich sehr viel investieren in Leitungsgrößen, in Kühlfunktionen und so weiter und so fort. Ja, dann reicht dann halt auch nicht mehr aus, nur ein Spülventil im geschlossenen Kreis zu nehmen und das Öl dort auszuspeisen und zu kühlen. Das ist dann halt einfach funktioniert dann einfach nicht. Das heißt, du musst dann irgendwo zusätzliche Kühl- und Filtrierkreisläufe einbauen. Dann kann das auch funktionieren mit ganz kleinen Tanks. In der Regel sagt man ja im geschlossenen Kreis, Liter pro Minute ist gleich Tankgröße. Das heißt, bei 150 Litern pro Minute sollte ich 150 Liter Ölvolumen im Tank haben, damit du eine, selbst mit Kühlung eine ausreichende Kühlfunktion hast. Mhm. Bei Industrieanlagen, Pressen oder auch Prüfständen, wie du gesagt hast, dann ist es wirklich oft so, dass alte Prüfstände ein Problem haben. Also wir hatten auch einen Kunden im Bereich der Automobilindustrie, Prüfstand. Die hatten halt eine Konstantpumpe, Konstant-Radialkolben-Doppelpumpe mit einem, ich weiß es gar nicht mehr, ich glaube 95 kW E-Motor dran. Und die Dinger sind halt konstant immer gegen Druck gelaufen. Ne? Und dass du halt immer direkt auch den Druck zur Verfügung hast, wenn du ihn gebraucht hast. Die hatten da einen riesen Wasserkühler drauf, um das Öl entsprechend im Griff zu halten. War relativ gut, hat auch funktioniert, auch lange funktioniert. Ich glaube, über 20 Jahre, problemlos. Aber ist halt eine Energievernichtungsmaschine, ne? Wie du gesagt hast. Ein frequenzgeregelter Motor macht dann halt, E-Motor macht dann halt wesentlich mehr Sinn, wenn du eine Konstantpumpe hast. Einfach auch, um die Energie dann abzurufen, wenn du sie wirklich brauchst. Und das ist halt auch ein Thema, wo man einfach drauf achten sollte. Jetzt in der heutigen Zeit ist es eigentlich Standard fast, dass man frequenzgeregelte Motoren nimmt, gerade in der Prüfstandstechnik.
Ja, und man kann ja die Abwärme, die da dann teilweise entsteht, durch die Kühler in Wärmetausche umsetzen und kann ja gegebenenfalls auch das eine oder andere Räumchen mit beheizen. Also wenn man jetzt gerade so große Hydraulikanlagen anguckt, große Prüfstände, Pressen oder sowas, da entsteht ja über die Kühlung, die da integriert ist, entsteht ja schon eine große Abwärme und die kann man ja, wenn es die Gebäudeform und Automation hergibt, ja teilweise vielleicht auch sinnvoll nutzen. Von dem her, es muss ja nicht immer schlecht sein. Man muss halt einfach nur gucken, dass man da aufpasst, dass es nicht zu heiß wird an der Stelle.
Genau, so sieht's aus.
Ich habe noch ein abschließendes Beispiel, wo mir tatsächlich gerade einfällt, wo der Hersteller eigentlich von der Auslegung her keine Schuld hatte, sondern eher die Nutzung. Und zwar ging es da um Aufzüge. Und ich weiß, dass der Kunde unseren Hydrohelden-Podcast anhört. Okay. Der wird sich jetzt gleich angesprochen fühlen. Und zwar hatten die mehrere Aufzüge für diverse Warentransporte. Ich möchte jetzt gar nicht so viel verraten. Der Betreiber hat blöderweise einen Aufzug 24 Stunden, 7 Tage die Woche, 365 im Jahr unter Volllast betrieben. Und die anderen Aufzüge, die da eigentlich auch dazu gehörten, die hatten dann ab und zu auch mal was zu tun. Mhm. Mit der Folge, dass der eine Aufzug, das war ein hydraulisch gesteuerter Aufzug oder ein hydraulischer Aufzug, dass der halt eine relativ kurze Lebensdauer hatte und dass auch das Öl relativ kurz gehalten hat. Ne? Und da hat es tatsächlich schon geholfen, dass man einfach sagt, ich habe hier so und so viele Aufzüge zur Verfügung, wieso verteile ich die zu transportierenden Waren denn nicht einfach sinnvoll auf die Aufzüge, die ich habe und mache nicht nur den einen komplett zu. Ja, der Hersteller hat gesagt, du, dafür war der Aufzug nie ausgelegt, dass der 24/7 365 läuft. Ne? Dafür hat man ja 3 oder 4 gehabt. Und das war einfach nur, im Prinzip war die Programmierung der Zuschicker dieses Aufzugs einfach falsch. Da konnte der Aufzug gar nichts dafür. Aber das hat halt erst dann jemand gemerkt, als der Aufzug dann irgendwann nicht mehr ging.
Ja, nee, aber das ist genau das Thema. Ne? Also man muss dann wirklich auch schon bei der Auslegung oder auch bei der Anlage selbst sich vorher Gedanken machen, wie funktioniert die? Wie lange soll die laufen und so weiter und so fort? Und ich denke, das ist ein ganz wichtiges Thema. Und spannend. Also ich glaube, wir haben heute wirklich viel über das Thema Temperatur in Hydrauliksystemen gesprochen. Also der Sommer kann kommen, es wird heiß. Ich hoffe nicht zu heiß in den Hydraulikanlagen unserer Zuhörer.
Ja, mit kühlem Bier kannst du halt auch nichts machen.
Mit,
ne?
mit kühlem Bier hilft dann auch nichts mehr. Ne? Aber ich habe hier so einen kleinen Ventilator stehen, so ein Tischventilator, vielleicht kann man den dann vor den Hydrauliköltank halten.
Nee, Spaß okay. beiseite.
Also auf jeden Fall vielen Dank und Lars, du hast wie immer das letzte Wort.
Also ganz schön viele Aspekte, die wir da jetzt hatten und ich denke, wir haben sicherlich nicht alle angesprochen und abgeklappert, was es da gibt. Ich sage nur Dankeschön an der Stelle. Ich hoffe, es war wieder ein informativer Podcast. Bedanke mich bei unseren Zuhörern. Danke auch dir, Andreas. Und wie immer gilt, wer selber Erfahrungen hat, jetzt zum Beispiel im Bereich Temperaturentwicklung in Hydraulikaggregaten oder vielleicht auch mal mit uns einen Podcast machen will oder sagt, oh Mensch, ich habe da jetzt nur eine Frage zu, kontaktiert uns gerne. Und wir werden für Abhilfe sorgen oder freuen uns dann auf einen neuen Gast in unserem Podcast.
Jawohl, super. Vielen Dank und eine schöne, also kurz vor Pfingsten, wo wir den Podcast aufnehmen, schöne Pfingsten.
Schönes, langes Wochenende. Tschüss. Ciao.